herzlich willkommen bei Sitzfest. Entschuldigung, Sattelfleisch.
Na, das Ding heißt Sattelfest und ist der Podcast von Steiermark Radmobil. Und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einen echten Profi zu Gast. Christoph Strasser, wahrscheinlich einer der sattelfestesten Menschen auf diesem Planeten und vielleicht auch einer der schnellsten auf dem Rad, habe ich mir gedacht. Und ganz sicher einer der härtesten Kerle in diesem Geschäft. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß euch. Und wenn ich nur ergänzen darf, Sitzfleisch habe ich auch sehr viel.
Ja, das werden wir heute auch ein bisschen austesten. So schlimm wird es nicht wie bei euch. Wir sind ein bisschen kürzer und du kannst dann gleich wieder trainieren gehen. Ich habe mir gedacht, ganz kurz in deine Bio getaucht und du korrigierst mir, wenn irgendwie meine Recherche falsch ist. 1982 in Leoben geboren, wuchs im Murtal auf. Matura, Zivildienst, Beginn eines Studiums in Leoben. Begeisterter Fußballer, muss man auch sagen. Und dann relativ abrupt zum Radfahrer und dann eigentlich auch ziemlich schnell zum Radprofi geworden. Wie alle wissen, 6-mal Sieger des Race Across America, 2022 Sieger des Transcontinental Race in 9 Tagen und 15 Stunden und vermutlich ein paar zerquetschte. Ein Rennen, das ohne Begleitteams ausgetragen wird, was noch eine zusätzliche kleine Härte war. Erster Mensch, der auf einem mehr oder weniger herkömmlichen Rennrad in 24 Stunden über 1000 Kilometer fuhr. In Zeltweg, kann man sagen. Das war jetzt alles korrekt.
Das war alles korrekt. Wahnsinn. Und das ja, ist schon eine Liste, okay, wo ich mir selber aufdenke. Das ist schon echt ganz schön viel.
Es war natürlich jetzt auch nur ein Ausschnitt aus deiner Biografie. Du hast etliche Titel nicht erwähnt, aber das ist ja auch egal. Wir konzentrieren uns heute ja ein bisschen auf den allgemeinen Radfahrer, weil du fährst natürlich unglaublich viel einfach ganz normal mit dem Radl, so wie jetzt auch. Bist ja nicht mit dem Rennradl gekommen, sondern mit dem Alltagsbike. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du dich irgendwie offensichtlich zum Radfahrer eignest?
Wirklich gemerkt habe ich in der Schulzeit schon, dass man Radfahren einfach irrsinnig taugt. Da war es jetzt so 15 Kilometer circa pro Richtung, dass ich mit dem Radl dann das ein oder andere Mal in die Schule gefahren bin, wenn das Wetter ganz okay war. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass man irgendwie das Unterwegssein und auch das Mountainbiken am Wochenende oder ja, an den Nachmittagen nach der Schule irgendwie einfach Spaß macht und so kleine Herausforderungen wie meine Oma besuchen, die wohnt in der Obersteiermark in der Nähe von meinen Eltern, quasi ein bisschen am Berg oben und ja, die ersten Male halt dreimal absteigen und ein Stickerl schieben und dann weiterfahren und dann irgendwann habe ich es geschafft mit zweimal oder nur mehr einmal absteigen und irgendwann bin ich es durchgefahren und das waren, ich glaube, 200 Höhenmeter und 3 Kilometer oder so, aber das waren jetzt so kleine Dinge, die mich halt irrsinnig gefreut haben und daneben war noch Fußballtraining. Das war jetzt so quasi das normale Programm, wo man mit den Teamkollegen spielt und das war halt im Prinzip so zum Abspulen. Aber nebenbei habe ich irgendwie gemerkt, dass beim Radlfahren, da sind die Fortschritte so groß und da kann ich mich selbstständig in meinem Tempo bewegen und kann irgendwie auch ja, neue Gegenden kennenlernen. Ich bin dann auf der Uni zum Beispiel mal so eine 3-Tages-Tour gefahren, von Leoben weg nach Villach einen Studienkollegen besuchen, dann am nächsten Tag über den Glockner drüber nach Salzburg und am dritten Tag wieder zurück und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mehr noch beim Straßenradl als beim Mountainbike irrsinnig viel Kilometer zurücklegen kann, in einem vernünftigen Tempo und das Ganze einfach irrsinnig eine schöne Beschäftigung ist, wo man wirklich viel Sachen erlebt und kennenlernt und sie in einem guten Tempo bewegen kann und beim Laufen oder beim Mountainbiken, da war ich halt, bin ich nicht so weit gekommen, wenn ich 2-3 Stunden unterwegs war und das hat mir beim Rennradfahren nicht irrsinnig gut gefallen von Anfang an.
Man sieht viel von der schönen Steiermark, wenn man mit dem Radl unterwegs ist. Weißt du ungefähr, wann du das erste Mal auf dem Radl gesessen bist als Kind? Gibt es da Familienlegenden? War das generell ein Thema bei euch in der Family, dass viel Radl gefahren wurde oder warst du da?
Da bin ich eigentlich nicht vorbelastet von meinen Eltern her. Also mein Papa fährt viel, heute noch Radl, aber der hat sich niemals eine Startnummer irgendwie irgendwo genommen, also der hat keine Wettbewerbe gemacht, der ist einfach in seiner Freizeit, der ist sehr viel mit dem Radl unterwegs, aber halt einfach zu Hause auf den Bergen in der Gegend und das zum Fit bleiben und da war natürlich schon immer, wie ich noch sehr klein war, das eine ganz besondere Sache, wenn ich mit dem Papa mitfahren habe dürfen und es dann auch geschafft habe, mit ihm mitzufahren. Aber irgendwie so wettkampfmäßig war bei uns in der Familie überhaupt kein Mensch. Das habe ich erst wirklich selber entdeckt. Und da ist eigentlich auch erst recht spät. Also da war ich schon deutlich über 20, wo ich die ersten Male ja irgendwie gemerkt habe, so Radmarathons und auch mein erstes 24-Stunden-Rennen, das hat irgendwie doch irgendwie was Cooles. Und so das Wettkampffieber und die Freude am Matchen mit anderen ist dann irgendwie erst viel später dazugekommen.
Du warst wahrscheinlich auch keiner, den Mama und Papa immer brav zum Fußballtraining chauffiert haben, oder?
Nein, das nicht. Und ich habe generell, wie meine Ideen dann gehabt habe, was ich mit dem Radl alles machen möchte, immer so quasi alles machen dürfen. Also ich habe viel Vertrauen gekriegt von meinen Eltern. Sie haben gewusst, ich bin quasi erwachsen genug, dass ich mich selbstständig da bewegen kann. Also mir ist nichts verboten worden, aber ich habe mir die Sachen auch selber finanziert. Und ja, ich habe quasi jetzt nicht von zu Hause weder einen Druck bekommen, dass ich zu irgendwie engagiert worden bin, dass ich bei Wettkämpfen mitmache oder dass meine Eltern mich da zu Wettkämpfen hin irgendwie erzogen haben. Aber dafür, wenn ich mir selber in den Ferien mit einem Job das Geld verdient habe, habe ich dann auch können, die größeren Radlrennen fahren. Hat es kein Veto gegeben.
Du hast ja schon erwähnt, dein erstes Radrennen, dein erstes 24-Stunden-Rennen, wenn die Legende stimmt, eigentlich mit unzureichender Ausrüstung, am Mountainbike, ein normale Shorts und der Cappy. Ich habe da Fotos gesehen. Was haben eigentlich die anderen am Start gesagt, als sie dich gesehen haben?
Ich glaube gar nichts. Ich war jetzt nicht der Einzige, der schlecht ausgerüstet war. Da waren schon mehrere dabei. Das hat sich im Laufe der Jahre jetzt natürlich schon entwickelt, dass generell das Niveau und auch die Ausrüstung so im Durchschnitt halt wahnsinnig besser geworden ist, viel besser geworden ist. Heutzutage ist es, das würde ich jetzt nicht schlecht darstellen, aber für viele ist das wirklich so das Einstiegsszenario. Du brauchst ein Carbon-Rennrad und du brauchst eine perfekte Ausrüstung, sonst brauchst du gar nicht starten. Und ich glaube, damals war das noch eher so, Hauptsache einmal mitfahren und wenn man dann merkt, hey, das ist super und das taugt mir und da möchte ich dabei bleiben, kann man Schritt für Schritt nach und nach die Ausrüstung verbessern. Und da möchte ich schon auch appellieren, dass natürlich ist es cool, wenn man gute Ausrüstung hat, aber man kann auch mit was nicht so gut einmal irgendwo teilnehmen oder sich hier in der coolen Tour zutrauen. Es geht auch mit ältere Radl und einen schlechteren gebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, um mit irgendwas zu beginnen.
Beim 24-Stunden-Rennen ist wahrscheinlich eine gute Hosen schon nicht so schlecht, muss man sagen.
Ja, aber ich bin damals ja nicht 24 Stunden gefahren. Ich bin ja 8 Stunden schlafen gegangen beim ersten Mal. Da ist es mit einer Laufhosen noch gegangen.
Mit 25 warst du dann schon Weltmeister im Ultraradfahren. War das eigentlich nie eine Überlegung? Und ich gebe zu, das ist die logischste und wahrscheinlich oft gestellte Frage an dich, ins Teamgeschäft einzusteigen. Mit deiner Power hättest vermutlich auch irgendwie bei der Tour de France gut ausgeschaut und hättest wahrscheinlich wahnsinnig viel Vermögen angehäuft und wärst jetzt gar nicht mehr in unserem Podcast kommen.
Ich glaube, im Podcast wäre trotzdem kommen. Okay, und nein, ich denke, ich war da, erstens war mein persönliches Interesse in der Richtung einfach nicht da. Ich habe mal im Fernsehen, wenn eine Tour de France-Etappe auf Eurosport gelaufen ist, habe ich weitergeschalten. Das war jetzt nicht so faszinierend für mich, außer manchmal eine Bergetappe oder Einzelzeit fahren, aber so eine Sprintankunft, das habe ich einfach nicht so fesselnd gefunden als Zuschauer. Und wir haben immer so, ja, besondere Leistungen von besonderen Menschen halt einfach wirklich interessiert. Wenn jetzt jemand irgendeine wilde Expedition gemacht hat oder eine Weltumsegelung oder zu Fuß gegangen ist durch ganz Europa, wie auch immer. Solche Geschichten haben mich wahnsinnig fasziniert. Und es war eigentlich auch ursprünglich so mein Traum einmal mit dem Radl so ein bisschen die Welt zu erkunden, bis ich dann zu den Langstreckenradrennen gekommen bin. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich jetzt eigentlich wirklich zum Wettkämpfer durch und durch geworden bin und die Abenteuer total quasi hinten angestellt habe, weil so ein Race Across America ist dann schon ein echtes Rennen, wo man sich auch viel mit Optimierung, Trainingsoptimierung, Ernährung muss irgendwie gut passen, beschäftigt. Sitzposition am Radl, Ausrüstung, Betreuerteam, Rollenverteilung, Teamdynamik. Da sind so viele kleine Schrauben, an denen man drehen kann. Und das hat mir dann echt viel, viel Spaß gemacht. Welche kleinen Dinge kann ich noch optimieren? Und der Abenteuergedanke ist dann einfach komplett in den Hintergrund getreten. Aber trotzdem hat mir so eine Tour de France wirklich nicht fasziniert und da hätte ich auch müssen wirklich früher damit beginnen. Du musst halt als Junior schon in einem Team sein. Du musst wirkliches Talent haben, du brauchst ein sehr, sehr großes Lungenvolumen zum Beispiel, oder so eine VO2 Max nennt man es, dass du da die harten, schnellen Attacken und Sprints machen kannst, weil das, was ich kann und das, was ich mir antrainiert habe, ist lange Zeit schnell fahren, aber ich kann nicht kurze Zeit extrem schnell fahren. Und genau das brauchst du aber, wenn du die Tour de France-Etappe fahren willst.
Das einzige Straßenradrennen, das dem Christoph Strasser richtig gut gefallen hat, war Anna Kiesenhofer bei Olympia, weil er ist ja die halbe Zeit allein gefahren.
Ja, genau. Der Stil, sowas könnte ich mir vorstellen, nur in der Realität passiert es halt an einem von 1000 Tagen, dass die Konstellation so passt, dass man wegfahren kann. Aber aus dem Bulk heraus attackieren oder einen Sprint zu gewinnen oder eine Bergetappe, für das bin ich ja zu schwer. Da hätte ich dann, ich könnte wahrscheinlich 200 Kilometer vielleicht vorne Tempo machen und wäre dann im Sprint abgehängt. Und das, für das würde man kein Team viel Geld zahlen, weil das kennen andere auch.
Interessant finde ich, ist, dass Österreicher generell beim Race Across America super abgeschnitten haben. Österreich ist die zweiterfolgreichste Nation nach den USA, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Woran liegt das? Sind das die Alpen bei uns oder ist das eine bestimmte Mentalität, dass wir ein bisschen mehr beißen können als andere?
Ich glaube, die Mentalität spielt schon eine Rolle, ja. Aber wo ich mir ganz sicher bin, dass es viel damit zu tun hat, dass der Sport bei uns einfach populär ist, dass man das Race Across America in Österreich einfach kennt. Der erste nicht-amerikanische Gewinner war der Franz Spielauer 1988. Der hat es in Österreich bekannt gemacht, weil der war auf der Straße sehr erfolgreich. Der Typ hat schon einen großen Namen gehabt, bevor er dort mitgefahren ist. Dann hat der Wolfgang Fasching 8-mal mitgemacht, sogar 3-mal gewonnen. Da hat das Race Across America jeder kennt. Und dann sind meine 6 Siege dazugekommen. Auch der Severin Zotter aus Graz hat es gewonnen. Und deswegen ist einfach das Thema in Österreich bekannt. Es gibt viele, die das mitverfolgen. Es gibt natürlich auch viele, die den Sport ausüben. Und in anderen Ländern, braucht man zum Beispiel nur nach Deutschland schauen, ist das deutlich weniger. In Deutschland reden alle vom Ironman auf Hawaii, vom Triathlon. Und da gibt es die Heroes, die ganzen Namen, die dort jeder kennt, aber an Christoph Strasser kennen sie in Deutschland nicht und das Race Across America. Mhm. Und in Österreich ist es irgendwie anders. Da kennt man Race Across America, da kennt man meinen Namen und die Triathleten, die auf Hawaii erfolgreich sind, wo sehr oft Deutsche sind, die kennen in Österreich wirklich nur die Leute, die sich aktiv damit beschäftigen. Aber wenn man jetzt auf der Straße die Durchschnittssportinteressierten fragt, kennen bei weitem nicht so viele diese Triathleten. Das heißt, es ist in jedem Land irgendwie ein anderer Sport ein Gesprächsthema. Und bei uns ist halt das Race Across America einfach immer schon bekannt gewesen. Und deswegen gibt es da 24-Stunden-Rennen, viele, das Race Around Austria, das Race Around Niederösterreich. Und durch das ist die ganze Szene einfach sehr belebt.
Man muss dazu sagen, der Christoph hat nicht nur einen wirklich super, superen Podcast, er hat einen prall gefüllten YouTube-Kanal, wo man sieht, zum Beispiel, wie warst du ausgerüstet beim Transcontinental. Das habe ich total spannend gefunden. Was zahlst du damit? Wie bastelst du da dein Equipment zusammen? Aber es gibt natürlich auch super viele Videos von Race Across America. Also wirklich mal reinschauen. Es ist immer unterhaltsam, wenn Christoph Strasser dabei ist, nie langweilig. Und echt, echt spannend, was ihr da macht. Du kannst nicht nur wirklich richtig schnell radeln, sondern du kannst halt auch wirklich wenig Schlaf vertragen. Kann man sowas trainieren und was sagen eigentlich so deine Ärztinnen und Ärzte zu deinem Lebenswandel?
Schlafentzug trainieren geht nicht. Das habe ich ja früher mich schon damit beschäftigt, einfach mit Lesen von Studien und von Erfahrungsberichten. Da sind sie eigentlich alle einig, dass das eine Sache ist, die man besser in den Griff bekommt, wenn man es öfters erlebt, dann kann man besser damit umgehen. Aber ich kann jetzt nicht im Training mit einer Stunde Schlaf über eine Woche mich damit irgendwie vorbereiten.
Das heißt, das machst du auch gar nicht?
Nein, ich bin bekennender Morgenmuffel und schlaf gerne ein bisschen länger. Ich bin dann meistens sehr fleißig am Abend noch und bin am Abend noch produktiv und länger auf, aber ich brauche auch meine 6 bis 8 Stunden Schlaf ganz normal. Weniger zu schlafen wäre kontraproduktiv, weil dann leidet halt die Regeneration und das Training drunter. Aber mit dem wenig Schlaf umzugehen, ist auch nochmal ganz anders. Ich bin beim Transcontinental Race, das war mein erstes unsupported Rennen, allein unterwegs gewesen, ohne Betreuerteam, ohne Hilfe von außen. Es war ein unglaublich spannendes Erlebnis und eine spannende Erfahrung. Und da braucht man natürlich wesentlich mehr Schlaf, weil da geht es um Sicherheit. Du musst allein die Navigation hinbekommen, du musst vorausschauend agieren, früh genug Essen, Trinken besorgen und einkaufen gehen, eventuelle Unterkunft buchen oder einen Schlafplatz irgendwie sich überlegen. Man muss selbst navigieren, die Strecken planen im Vorfeld, dann auch unterwegs vielleicht Radl reparieren und alles. Du musst klar im Kopf sein und du musst ja auf der Straße sicher bewegen im Verkehr. Und beim Race Across America ist der riesige Unterschied, dass ich wirklich mit 5 bis 6 Stunden insgesamt durchkomme über die knapp 5000 Kilometer und circa 8 Tage, weil ich halt einfach komplett loslassen kann. Ich kann mein Denken abgeben ans Team, ich brauche mich um nichts kümmern, ich kriege noch ein Protokoll zu essen und zu trinken, mir wird die Strecke angesagt und das ist sogar die große Kunst, dass man alles abgibt, dass man loslassen kann und nicht selber glaubt, man muss jetzt da entscheiden, wann ist Pause, wann ist Tempoverschärfung, wann ist irgendwie Essen, Trinken angesagt, sondern einfach alles ausblenden, nur links und rechts treten und alles andere ans Team abgeben. Und daher geht es auch mit weniger Schlaf, weil ich dann, wenn zum Reden habe, wir können Musik hören, es wird mir was vorgelesen, ich kann das Kopfrechen Aufgaben lösen und man hat einfach wen zum Reden und dann geht es halt viel, viel leichter, als wenn man ganz allein unterwegs ist.
Was leider viele RennradfahrerInnen kennen, hast du auch 2015 erlebt, nämlich einen Crash mit einem Auto und dadurch schwere Verletzungen. Ganz ehrlich, hat man danach nicht lange Zeit irgendwie ein mulmiges Gefühl beim Rennen oder beim Training auf der Landstraße?
Ja, das stimmt. Das habe ich auch. Ich denke aber immer, dass grundsätzlich keiner böse Absichten hat, der im Verkehr unterwegs ist. Egal, ob er jetzt im Auto, am Rad oder auf dem Scooter oder sonst wo ist. Aber trotzdem, es passiert halt, dass manchmal einfach Unglücksfälle passieren, jemand unaufmerksam ist, jemand schlechte Sicht hat, wie auch immer. Und die Anzahl der Autos wird mehr, die Anzahl der Straßen nicht unbedingt. Die Autos werden immer größer, das heißt, es wird immer weniger Platz. Und deswegen versuche ich jetzt auch, das nicht extra herauszufordern. Das heißt, wenn ich merke, es ist zum Beispiel im Winter, die Sonne steht ganz tief und man weiß ja, wenn man um 3, 4 Nachmittag unterwegs ist, die Sonne blendet einfach. Und da denke ich mir, wenn jemand Auto fährt, wird er geblendet, kann schlecht vielleicht sehen und dann gehe ich dem Risiko ein bisschen aus dem Weg. Das heißt, ich fahre jetzt mehr an meinem Heimtrainer als früher. Nicht mehr bei jedem Wetter draußen, weil es einfach im Winter rutschig ist und früher dunkel und ja, schlechte Sicht, schlechte Straßenverhältnisse. Ich versuche das Risiko einfach ein bisschen zu reduzieren, aber natürlich bleibt immer ein bisschen Risiko dabei und es ist ja in der Stadt nicht so, dass man da nur sicher unterwegs ist. Ich habe heute beim Herfahren gerade einmal Puls 180 gehabt, weil ein anderer Radfahrer mich fast übersehen hat, weil er auf sein Handy geschaut hat. Das heißt, es ist am Radweg in der Stadt, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, durch den Park, echt zum Aufpassen. Ja.
Leiteln führt es nicht ein Christoph-Aussatz an, das geht einmal gar nicht.
Aber ja, sonst auch niemanden.
Ja, abgesehen davon, und du hast leider völlig recht, es ist halt schon, wenn man jeden Tag fährt, so wie wir zwar, ist schon oft was Kniffliges dabei. Und du fährst halt tatsächlich, natürlich trainierst du nach wie vor sehr, sehr viel, aber du fährst halt auch wirklich Alltagsstrecken und wohnst mittlerweile offensichtlich in Graz. Wo fährst du denn gern, damit wir wieder ins Positive kommen? Wo ist denn schön? Wo ist denn vielleicht gefahrlos?
Ich denke, gefahrlos, es ist immer dann gut, wenn man sich ein bisschen in die anderen hineinversetzen kann und ein bisschen auch für die anderen mitdenkt. Grundsätzlich ist ja Platz genug für alle. Aber besonders schön ist natürlich dort, wo weniger los ist. Das, was mir besonders gut gefällt, ich fahre nach wie vor gern nach, also Aufi, sagen wir, nach oben, Murtal aufwärts nach Graubart. Meine Eltern wohnen noch dort, dort bin ich aufgewachsen und da kann man mal einen Elternbesuch machen und einen Kaffee trinken bei einer 6-Stunden-Ausfahrt. Aber sonst muss ich sagen, was sehr schön ist, ist halt Richtung Norden. Da gibt es als Deich-Sommeralmgebiet, wenn am Wochenende nicht so viele Touristen unterwegs sind, sondern unter der Woche ist da echt perfekt zum Fahren. Oststeiermark, so Richtung Riegersburg und ja, Markthartmannsdorf in der Gegend fahre ich sehr gern. Aber auch wenn es Grundlagentraining sind, einfach geradeaus in den Süden, Richtung Grenze nach Slowenien, Richtung Mureck und so, da kann man sich wirklich auf auch kleineren Straßen, wo wenig los ist, sehr, sehr viele schöne Routen finden. Musik.
Der Florian alias The Joy of Cycling hat uns über Instagram eine Frage an dich geschickt. Und zwar schreibt er, ich würde weniger radsportbezogen fragen, ob er seit der STVO-Novelle als Vielfahrer einen Unterschied im Verhalten der anderen VerkehrsteilnehmerInnen merkt und wie sicher er sich dann fühlt. Du kennst die Geschichte mit dem Abstand und so weiter natürlich, ne?
Du gehst jetzt um die 1,5 Meter Seitenabstand beim Überholen. Ich muss sagen, ich merke keinen Unterschied. Okay. Ich muss auch sagen, ich hätte es selber nicht wirklich großartig mitbekommen. Ich denke, dass so, wenn sie Gesetze ändern, es durchaus besser kommuniziert werden könnte oder sollte oder müsste, weil es ist ja das Thema mit zu zweit nebeneinander fahren dürfen. Das ist eine Sache, die man darf, aber die man nicht immer tun sollte, ganz klar. Nur ist es halt echt teilweise erschreckend, dass sehr, sehr viele Leute es nicht wissen. Ich will nicht sagen, dass man auf sein Recht pochen soll, aber ich denke schon, wenn jetzt an einem Tag wenig los ist und es ist viel Platz auf der Straße und man darf per Straßenverkehrsordnung im Training auf einem Rennrad zu zweit nehmen und fahren, und damit nimmt ja niemand einen Platz weg, ist es trotzdem erschreckend, wie oft es da zu Konflikten kommt, weil die Leute es einfach nicht wissen. Sie glauben, das ist verboten und dementsprechend wird dann halt verärgert reagiert. Ich muss aber auch sagen, wenn das eine große Straße ist, wo viel los ist, fährt man auch nicht nebeneinander. Das muss man nicht unbedingt erzwingen. Nur ist es halt wirklich so, dass die wenigsten Leute Bescheid wissen. Und ich glaube, mit den 1,5 Metern wissen die wenigsten Leute Bescheid, was nämlich ja in der Praxis bedeuten würde, dass bei Gegenverkehr dich keiner überholen darf. Das passiert aber eigentlich permanent. Und ja, irgendwie...
Ich habe ein bisschen einen besseren Eindruck sogar. Du hast sicher recht, dass die Kommunikation noch intensiviert gehört, weil wir Radlerinnen, wir haben es natürlich mitgekriegt, aber die Autofahrerinnen natürlich teilweise nicht. Warum sollten es auch? Also es ist sehr viel über Radkanäle natürlich kommuniziert worden. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass so zwischen 10% und 30% der Leute in Graz das checken und jetzt wirklich einen wesentlich größeren Bogen machen und manchmal wirklich nicht überholen. Man muss ja sagen, die 1,5 gelten nicht in der 30er-Zone, da kann es durchaus knapper werden und leider wird es dann auch manchmal wirklich sehr, sehr knapp. Aber da ist ein gewisses Prozent, hat es gecheckt. Viele andere haben es nicht gecheckt und manchmal hängt es einfach von deren Verfassung ab, was weiß ich. 17 Uhr statt auswärts, ui, da wollen alle nach Hartberg, nach Fürstenfeld, nach Weiz und da haben sie es ganz furchtbar eilig und sie glauben, dass sie auf der St. Peter Hauptstraße da jetzt das Match gewinnen werden gegen die Uhr, was sich seitens als wahr herausstellt. Okay, also du hast es noch nicht so stark gemerkt. Wenn du jetzt trainierst, ist das wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Wie schaut denn das aus? Fährst du da eher wirklich geradeaus, wie du beschrieben hast, oder eher Runden einfach? Wie viele Kilometer sind das dann, wenn du ein Training machst?
Früher, also ich sage jetzt vor 10 oder 5 Jahren, habe ich sicher noch mehr trainiert als jetzt, weil da war die Trainingsphilosophie noch ein bisschen anders. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich, um Langstreckenrennen gut zu fahren, nicht permanent lange trainieren muss, weil es geht dann auch um Intensität, um Geschwindigkeit, um Intervalltraining. Und ja, mittlerweile sind die Trainings im Durchschnitt 3 bis 7 Stunden. Ich habe mal Phasen gehabt, da habe ich eigentlich unter 6 Stunden gar nichts gemacht.
3 bis 7 Stunden, wie oft in der Woche? Ich sage jetzt nicht 7 Mal.
Ich würde sagen, schon jeden Tag. Okay. Aber einen Tag Pause gibt es eigentlich meistens, okay. Ja. Das hängt ein bisschen auch gerade vom Trainingszyklus ab. Es ist natürlich im Frühling oder im Winter ein bisschen anders als dann während der Saison, wo man dann die Trainings vielleicht noch kürzer und härter macht, zwischen den Rennen natürlich mehr Regenerationszeit hat. Aber so auf 25 bis 35 Trainingsstunden in der Woche netto komme ich dann eigentlich schon. Und das sind halt dann doch ja, 3 bis 6 Stunden und das halt mal 6 Tage, so circa.
Mir fällt da gerade noch was ein, was ich früher eigentlich einwerfen wollte, aber es schadet nicht, das jetzt zu tun. Es gibt ein schönes Interview von dir mit dem Georg Michel in der Kleinen Zeitung, wo du quasi auch gesagt hast, okay, wenn da jetzt halt einmal was Kniffliges ist, was weiß ich, der LKW hupt da fürchterlich, einfach chillen. Ja? Also es macht keinen Sinn, dich jetzt da fürchterlich am Radl aufzuregen. Er wird es entweder eh nicht mitkriegen oder es wird ihm wurscht sein. Das habe ich sehr, sehr okay gefunden, weil natürlich wir RadfahrerInnen halt irrsinnig gern auch darauf bestehen, okay, wir haben recht und objektiv gesehen ja eh, aber im Zweifelsfall ziehen wir wahrscheinlich dann halt den Kürzeren.
Ich denke, dass in beide Richtungen es niemals was bringt, wenn anderen zu belehren oder ihm zu sagen, dass er nicht recht hat, weil wenn jemand auf Konflikt geht, dann hat er schon so eine Einstellung zu dem Thema, dass er nicht bereit ist, da sachlich über was zu reden. Und mir passiert es auch hin und wieder, dass ich einfach, wenn ich einen schlechten Tag habe oder irgendwie eh schon genervt bin, dass dann irgendwann halt von meiner Seite auch irgendwie Rückmeldung kommt. Und das ist einfach nicht gut, finde ich, und es bringt auch nichts. Es ist viel gescheiter, so etwas nicht eskalieren zu lassen. Und ich verhalte mich dann lieber ruhig und wenn halt jemand sich ungut verhält, dann hat er eh selber gerade einen Stress und fühlt sich wahrscheinlich nicht wohl dabei und hat irgendwie eine Geschichte, warum er gerade so schlecht drauf ist und da muss ich nicht drauf einsteigen. Weil es wird sich nicht ändern, wenn ich jetzt anfange zum Druckmeckern und zum Schimpfen und zum Belehren. Und ja, hin und wieder oder meistens versuche ich das Ganze einfach abprallen zu lassen und das habe ich auch gern, wenn man dann im Ausland unterwegs ist, weil da ist die Situation so, dass man, also beim Transcontinental war das Ganze interessant, wenn du niemanden hast rund um dich, dann ist es ganz eine andere Reaktion auf Krisen und Probleme. Man jammert nicht, man sudert nicht, man regt sich nicht auf, weil man merkt einfach, meistens ist so eine Emotion, du willst irgendwie Rückmeldung. Wenn du besonders gut fährst, freut sich wer mit dir. Wenn du was richtig super gemacht hast, wirst du gelobt. Wenn es dir gerade richtig schlecht geht, kriegst du Zuspruch und es steht wer dir bei. Und wenn du aber allein unterwegs bist, dann bringt es nichts, Mitleid zu schinden. Es bringt auch nichts, irgendwie um, weiß ich nicht, ein Lob oder ein Kompliment zu betteln. Und es bringt vor allem nichts, sich aufzuregen, weil es ändert nichts an der Sache. Du bist allein unterwegs und wenn du aufregst, verlierst du nur Zeit. Das heißt, ich versuche dann die Situationen so zu nehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen und mich nicht mit Emotionen einzusteigen, wo ich mich nur selber dann eigentlich verärgere und meine Energie für falsche Sachen verschwende.
Was würdest du denn eigentlich einem Hobbyradler oder einer Radlerin empfehlen, die vielleicht einfach ein bisschen geschmeidiger da den Hügel in Eggenberg rauf wollen oder so, also noch ohne Mountainbike-Ambitionen, aber einfach in die Arbeit radeln und irgendwie das Gefühl haben, boah, das ist anstrengend, oder? Also die Komfortzone ist ja relativ breit gepolstert mittlerweile. Wo setzt du da an?
Ja, es ist ein bisschen Anstrengung ist immer dabei, wenn man Hügel auffährt. Und ich glaube, das ist ja was Schönes. Vielleicht kann man eher so seine Denkweise ein bisschen ändern, weil natürlich könnte ich sagen, wenn man öfter macht, diese oder wenn man diese Runde öfters fährt, wird man mit der Zeit fitter und es wird weniger anstrengend. Logisch, wenn man dementsprechend langsamer fährt, zum Beispiel im Weg in die Arbeit, dass ich nicht verschwitzt ankomme, wird es auch weniger anstrengend sein. Aber irgendwie ist ja eine gewisse Anstrengung auch was Schönes, finde ich. Wenn man nachher merkt, dass die Anstrengung abfällt und man irgendwie ein gutes Gefühl hat, weil man heute schon was für sich getan hat, ein paar Kalorien verbrennt hat, was für seine Gesundheit, für seine Fitness dann hat, dann ist das ja was Schönes und dass man das natürlich spürt, gehört einfach dazu.
Es muss halt manchmal ein bisschen zirgen in die Wadeln. Wie viele Räder hat eigentlich Christoph Strasser daheim?
Gute Frage. Nachdem ich einen Sponsor habe, der mich mit großartigen Rennrädern ausstattet, kriege ich da immer wieder Nachschub, wenn es neue Modelle gibt und das heißt, die Zahl ändert sich. Und nachdem ich ein bisschen andere Beziehung habe zu meinen Rädern als viele, weil ich habe das früher auch anders gehabt, wie ich mein erstes Rad gekauft habe, da habe ich gespart dafür, da war das richtig was Besonderes und das habe ich dann geputzt und gepflegt und irgendwann war es einfach, das ist jetzt für mich halt mein Werkzeug und dann geht man damit halt ein bisschen pragmatischer um. Das heißt, es steht nicht im Schlafzimmer, sondern im Keller, es wird nicht jeden Tag geputzt und ich kann mich trotzdem drauf verlassen, weil ich weiß, es steht halt, ist halt das Specialized-Logo drauf und es ist ein gutes Radl und ich brauche mir dann auch keinen Kopf drüber machen, welches Radl werde ich mir vielleicht kaufen, sondern ich kann mich drauf verlassen, dass ich eh top Räder da habe. Und ich muss es auch nicht immer abzählen. Also es sind schon ein paar.
Und dein Alltagsradl kaufst du aber schon selber oder kriegst du das auch vom Sponsor?
Nein, das will ich gar nicht, weil ich finde, Alltagsräder sind schon, also ich habe zumindest die Einstellung, dass das muss kein gutes Radl sein. Man ist sehr viel sorgenfreier, gerade in der Innenstadt, wenn man weiß, das Radl hat jetzt keinen großen Wert und wenn es einmal wegkommt, wenn es einmal nicht mehr da steht, weil sie irgendwer quasi aufgesperrt hat und entwendet hat, dann bricht für mich keine Welt zusammen. Natürlich ist es cool, wenn man ein Dynamo hat mit einem gescheiten Licht und eine super Schaltung. Meins ist halt rostig und quietscht ein bisschen, aber ja, wenn es einmal nicht mehr da ist, das ist mir auch schon zweimal passiert, dass das Stadtradl dann weg war, dann ist der Verlust und der Schmerz nicht so groß.
Du hast gemeinsam mit dem Flo Kraschitzer einen, wie von, also von uns schon erwähnten, wirklich sehr coolen Podcast namens Sitzfleisch. In Summe, ihr seid beim Nummerieren manchmal ein bisschen sprunghaft, aber in Summe sollten das an die 200 Folgen sein. Warum hast du dich eigentlich für Podcasts entschieden? Wie viel Zeit investierst du da gemeinsam mit dem Flo in die Kommunikation dieser Art?
Ja, unser Sitzfleisch-Podcast hat sich, wie wahrscheinlich viele, im 20er-Jahr entwickelt, wo halt die meisten Leute daheim waren und sich so viel geändert hat. Und da bin ich halt wirklich gefragt worden, ob ich nicht einen Podcast machen möchte. Und ich habe zuerst gedacht, naja, momentan machen das gerade alle und das ist ein kurzer Hype, der verfliegt wieder und ich weiß halt nicht, was ich da jetzt immer vor dir erzählen soll. Das hätte so in so ein Einmann quasi gute Tipps für mentale Stärke Podcast werden. Und dann ist aber die Idee gekommen, das zu zweit zu machen, was wesentlich lustiger ist und auch ein bisschen entspannter. Und wir haben gesagt, wir probieren jetzt einfach einmal in 11 Episoden waren es zuerst, Race Across America aufzuarbeiten und haben das dann am Start des Race Across America, das in diesem Jahr abgesagt wurde, veröffentlicht, jeden Tag eine Episode. Und dann haben wir gesagt, schauen wir mal weiter. Und dann hat es irgendwie angefangen zu funktionieren, viele Zugriffe, gutes Feedback und dann haben wir gesagt, passt, dann machen wir jetzt mit aktuellen Themen weiter. Dann haben wir Race Around Austria, wo ich dann gefahren bin, mit dokumentiert, wirklich ganz kurz danach das schon aufgezeichnet und seitdem haben wir da viele Gäste eingeladen, Radfahrer, Radfahrerinnen, die halt ja, Ansa-Bordet-Rennen fahren, die Race Around Austria fahren und ist momentan wirklich auch für mich so, macht echt viel Spaß, aber es steckt sehr viel Arbeit drinnen. Also ich glaube so an die 10 Stunden für eine Episode kann man schon rechnen mit Recherchieren, Vorbereiten. Ich mag das dann auch ordentlich machen, suche mal halt viel Infos raus von den Leuten, die wir einladen und dann werden Originaltöne geschnitten und eingespielt und dann hat der Text geschrieben und wir haben zwar jemanden für einen Schnitt, aber sehr viele andere Sachen mache ich dann doch selber und es macht da wirklich Spaß.
Nicht schwach. Und wenn man sich eine Folge zum Beispiel probehalber anhören kann, kann ich die mit Philipp Keider sehr empfehlen. Race Across Austria, eine Weltklasse-Folge, die nicht nur zeigt, was der Christoph für ein guter Moderator ist, sondern auch, wie crazy diese Typen sind. Ja, also der Philipp in diesem Fall speziell, aber halt auch ihr alle, die ihre Köpfe zur Not auf Pringles-Dosen binden, wenn es nicht anders geht. Ich sage jetzt nicht warum, aber es ist einfach... Für normale Radfahrer wie für mich ist das schon echter Orgeweih, die ihr da lebt, zumal ihr eben nicht in Reichtümern schwimmt, sondern das, ich weiß nicht genau, warum ihr das macht, aber ihr müsst es offensichtlich machen. Also die Folge hat mich komplett geflasht, ich bin da durch den Regen marschiert und das war mir alles völlig egal. Eine richtig gute Sache. So, wir sind eh schon bald im Finale. Weil du gesagt hast, 2020 Race Across America, ich habe mir gedacht, 2021 muss ja fast noch härter gewesen sein, da hast du dann nicht einreisen dürfen, wenn es wahr ist.
Ja, ich habe eigentlich 2019 bin ich das letzte Ram gefahren, bis jetzt, also vielleicht folgt noch eines, ich habe jetzt das noch nicht so ganz konkret geplant, jedenfalls war bis dorthin fast Jahr für Jahr immer das Ram als Saisonhighlight. Und 2019 ist ja dann das gelungen, was ich nie für möglich gehalten hätte, nämlich dass ich einen 6. Sieg schaffe, mehr als alle anderen bisher. Und dann habe ich irgendwie gewusst, jetzt habe ich ein neues Ziel vor Augen. Und das war dann eben dieser 24 Stunden um 1000 Kilometer Weltrekordversuch. Der hat eigentlich in Colorado stattfinden sollen, weil Höhenlage ist bei gleicher Leistung mehr Geschwindigkeit. Oder ich kann nicht eine super hohe Geschwindigkeit fahren mit ein paar Watt weniger Leistung. Und es war aber nicht möglich. Man hat ja 2020 nicht durch die Weltgeschichte reisen dürfen. Gerade USA war sehr streng. Dann habe ich eben das Race Around Austria gemacht als kurzfristig entschiedenes Saisonhighlight und habe das 2021 gemacht mit den 24 Stunden. Und ja, unerwarteterweise hat das bei der Generalprobe schon so gut funktioniert, dass dann die Geschichte in Colorado quasi gar nicht nötig war. Weil da bin ich im Zeltweg 1026 Kilometer gefahren. Da hat mein Trainer wahnsinnig viel geplant vorher, ausgerechnet ein Jahr vorher hat er mir gesagt, du, wenn wir das Training so gut hinbringen und die Ernährung funktioniert, dann kannst du 275 Watt Durchschnittsleistung treten. Das bin ich mir ganz sicher. Da erreichen wir diese VO2 Max-Werte und diese Laktatproduktion und alle Zonen hat er ausgerechnet. Und dann war nur die Frage, wie viel Geschwindigkeit sind möglich mit 275 Watt Leistung. Und ich bin dann tatsächlich genau die Leistung gefahren und die Geschwindigkeit war so hoch, dass ich vorher nicht erwartet habe, weil auch die ganzen Teile so spät gekommen sind. Ich habe zum Beispiel Keramiklager und gewachste Kette und Zeitfahranzug, das ist alles noch irgendwie im letzten Moment gekommen. Da hat es überall Lieferverzögerungen gegeben und ich habe quasi niemals vorher testen können. Ich habe nur gewusst, körperlich passt alles, aber wie viel schneller ich mit dem, sagen wir mal, getunten Radl bin, habe ich niemals probieren können. Und dann bin ich nach den ersten paar Stunden in Zeltweg einfach am Radl gesessen und habe gedacht, scheiße, warum bin ich so schnell? Und ja, dann sind es wirklich über 42 km/h Schnitt gewesen am Schluss. Und ja, ich glaube, damit war die Idee hinüber, dass ich das einen Monat später quasi dann in echt in Colorado noch einmal mache, sondern dann ist die Generalprobe in Zeltweg am Fliegerhorst schon das Highlight gewesen und dann habe ich ein bisschen früher Urlaub machen können.
2023, die Saison hat jetzt gerade mal gestartet, die Temperaturen werden langsam frühlinghaft. Was hat da Christoph Strasser hervor?
Das Race Across Italy findet Ende April statt, das ist mein erstes Rennen, das ich fahren werde. Dann habe ich was Neues vor, nämlich es gibt in Bosnien das Bihard, nennen sie das, das sind 1200 Kilometer. Das ist wieder unsupported, ohne Betreuerteam. Und dann habe ich mich entschlossen mit der Startnummer 1, weil das halt einfach irgendwie besonders coole Geschichte ist, das Transcontinental Race noch einmal zu fahren. Voriges Jahr war das total eine lässige Erfahrung. Es war sehr anstrengend, sehr spannend, auch im Vorfeld wirklich viel. Und ich habe, obwohl ich so viel schief gelaufen ist, so kleine Pannen und Navigationsfehler und so die üblichen Problemchen,
und die nicht man ins Hotel gefunden und so.
Genau. Ich glaube, das nicht jetzt, weil ich zwanghaft alles perfektionieren möchte, aber es ist ja jedes Jahr die Route anders und das war schon eine spannende Erfahrung und dieser Trend zu unsupported Rennen, der ist ja recht stark, das ist immer beliebter. Da sind ja alle Rennen eigentlich immer ausverkauft und man kriegt schwer Startplätze und ja, das möchte ich nochmal machen. Heuer habe ich natürlich schon ein bisschen mehr Erwartungen, voriges Jahr wollte ich einfach nur schauen, wie es geht. Das ist super gegangen und heuer denke ich mir, ich stelle mich dieser Situation noch einmal. Natürlich werden sich jetzt viele Leute von mir mehr erwarten und selbst habe ich auch ein bisschen Erwartungshaltungen, aber ich glaube, da kann ich schon noch einige Fehler vermeiden, dass es dann vielleicht noch ein bisschen geschmeidiger geht.
Das klingt eh schon nach einem ziemlich vollen Rad, ja. Eine Frage habe ich noch. Kinder und Radfahren. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp? Weil Kinder jammern natürlich irgendwann einmal, dass das anstrengend ist. Andererseits denke ich mir, alles, was man in der Kindheit halt automatisiert und lernt, wird halt dann später auch leichter gehen. Radfahren kann man ja angeblich, glaube ich, auch nicht wirklich verlernen, aber lernen muss man es halt einmal. Es ist zum Lernen nicht unbedingt einfach. Hast du da noch irgendeinen Tipp für geplagte Eltern?
Also ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen von eigenen Kindern, weil wir jetzt keine oder noch keine Kinder haben. Aber wenn ich im Bekanntenkreis schaue und auch selber zurückdenke an meine Jugend, ich glaube, gerade so technische Sachen sind halt wirklich super, wenn man es früh lernt. Und man braucht jetzt keinen Stress machen. Ausdauer kann man mit 20, 30 Jahren auch noch trainieren und besser werden. Und was ich sehr genossen habe als Kind, ich habe einfach keinen das machen, was ich möchte, hab irgendwie alles ausprobieren können und dann irgendwann habe ich den Sport gefunden, der mir halt wirklich Spaß gemacht hat und ich glaube, wenn man junge Menschen zu sehr irgendwohin versucht zu bewegen, dann kann das auch später dann einmal ins Gegenteil umschlagen. Also gute Freunde von mir, die waren in der Jugend, in der Schulzeit super gute Radlrennfahrer und dann mit 20 haben sie aufgehört, weil dann waren andere Sachen interessanter. Und ich habe zum Beispiel mit 20 angefangen, weil ich zuerst Partys gefeiert habe, wenn es halt an der Zeit war. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf und jetzt interessiert mich der Sport. Und das war, glaube ich, ein guter Zugang. Und deswegen denke ich, die Kinder sollen viel ausprobieren und viel kennenlernen. Und dann wird sie das, was am meisten Spaß macht, irgendwie durchsetzen und dort bleibt man dann dabei.
So, lieber Christoph, jetzt ist es Zeit, aufzusteigen und weiter zu radeln. Hat uns wahnsinnig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Wir wünschen dir eine gute Saison. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte auf Spotify, Apple, Google, was auch immer. Liked unsere Social-Media-Kanäle. Schaut euch oder hört euch den Podcast vom Christoph an. Auf seinem Kapperl steht Sitzfleisch, damit man nicht vergisst, wie der heißt. Euch allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sichere und gute Fahrt.
Vielen Dank und alles Gute beim Radlfahren.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.